Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wieder mit dabei Mike Render, Vorstandssprecher bei der Energie. Hallo.
Hallo, zum vierten Mal, glaube ich.
Jawohl, zum vierten Mal. Wir wollen heute sprechen über Stromspeicher. Früher hat man ja Strom nach Bedarf produziert, musste man nicht unbedingt speichern, sondern gesagt, ich brauche Strom, also hat man Strom gemacht. Mit dem Ausbau der Erneuerbaren, das wir jetzt seit 2 Jahrzehnten ja quasi vorantreiben, ist es nicht mehr so. Strom wird dann produziert, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Und wenn dem nicht so ist, dann müssen wir irgendwie verschieben, sozusagen speichern. Unterm Strich ist eine Energiewende eigentlich dann nur erfolgreich oder kann die nur dann gelingen, wenn wir diese Speicher auch haben?
War ja fast gar keine Frage. Aber ja, klar, ne? Weil es ist ja der große Nachteil der Erneuerbaren. Sie sind halt nicht stetig, was natürlich auf der anderen Seite viele Vorteile mitbringt. Ne? Also das soll jetzt nicht ein Nachteil hier sein, sondern die Vorteile sind natürlich klar, sie kommen halt kostenlos dann zu uns nach Deutschland. Aber ja, die Sonne scheint und dann machen wir Strom und Licht wollen wir halt haben, wenn es dunkel ist. Das ist halt erstmal ein Speicherthema für die Zukunft, absolut.
Das heißt, um das zu ergänzen noch, wir haben ja nicht nur das Thema, dass die Sonne nur zu bestimmten Stunden erscheint, 1000 Stunden ungefähr im Jahr und Wind ein bisschen mehr, 2.000, 2.500 Stunden, sondern wir haben auch ganz, ganz, ganz viel Strom, der mittlerweile durch die Erneuerbaren produziert wird, was ein toller Erfolg ist, aber den wollen wir nicht wegschmeißen, sondern auch das ist eine Möglichkeit, dann über Speicher diesen wertvollen Strom einfach zu erhalten.
Absolut und ja, und da sind wir in den letzten Jahren mit dem sehr positiven, sehr guten erneuerbaren Ausbau gut vorwärts gekommen. Mit dem Speicherausbau nicht. Das muss man klar sagen. Die Speicher laufen ähnlich wie die Netze der Entwicklung komplett hinterher.
Es gibt ja verschiedene Speichertechnologien. Wir wollen aber heute über Batteriespeicher sprechen. Die gibt es in unterschiedlichen Größenordnungen. Wenn wir ganz klein mal anfangen, dann ist es derjenige, der normalerweise eine PV-Anlage auf dem Dach hat und sie mit dem Speicher von Anfang an vielleicht schon ausrüstet oder jetzt dann ergänzt. Das ist eigentlich ein ganz smarter Move.
Absolut richtig so. Ne? Also die Energie wegzubringen zu den Netzen, um sie dann irgendwo wieder hinzubringen, das ist im Moment halt unglaublich schwierig, weil wir aus diesen PV-Anlagen in ganz Deutschland fast immer zu viel Strom haben, wenn wirklich flächendeckend Sonne scheint. Und es ist natürlich richtig und schlau dann zu sagen, okay, ich nehme meine Batterie, meinen erzeugten Strom und den verbrauche ich dann auch selber. Ist der absolut richtige.
Haben wir beim letzten Mal schon oder vorletzten Mal schon drüber gesprochen, dass man die Batterie aber nicht unbedingt gleich, wenn die Sonne scheint, voll machen soll, sondern eigentlich zum späteren Zeitpunkt. Ne?
Das ist der noch nicht optimierte Prozess. Natürlich versuche ich, also ich sag mal Beispiel, die Sonne geht um 8 Uhr auf und die Sonne scheint und dann macht die Steuerung ja erstmal die Batterie richtig voll sofort, weil ich jetzt bei der Arbeit bin. Weil ich ja denke, vielleicht kommt um 12 Uhr als Batterie und die Steuerung, vielleicht kommt um 12 Uhr ein Wolkenfeld. Dann mache ich es lieber schnell voll, bevor ich es hinten gar nicht mehr voll mache. Also lokal richtig gedacht. Aber das sehen wir halt, dass dann viele Batterien beim ganzen sonnigen Tag um 11, halb 12, 12, halb 1 spätestens dann alle voll sind. Und dann helfen sie dem Gesamtsystem leider nicht mehr so viel, wie sie könnten. Also für uns wäre es natürlich schöner, für die Allgemeinheit, für alle volkswirtschaftlich wäre es richtiger. Die Batterien würden morgens halt nicht so viel speichern und über die Mittagszeit speichern. Würde natürlich wieder bedingen, die Batterie weiß auch, wie es Wetter wird und wird auch entsprechend gesteuert. Im Moment ist die Logik ganz einfach, alles in Überschussstrom in die Batterie und wenn sie voll ist, ist sie voll. Und das wird noch ein Schritt werden, aber ich sag's mal so, die Digitalisierung wird da auch nicht Halt machen.
Das wird auch das wird irgendwann gesteuert werden können, dass man auch Wetterdaten vielleicht automatisiert dann mit einbezieht und diese Geschichten, die alle noch kommen werden. Aber lassen Sie uns mal über die Großen sprechen. Das sind ja große Container, wenn man so will, große Batterien, die das Netz mit entlasten sollen. Da gibt's unterschiedliche Begrifflichkeiten, die rumgeistern, netzdienlich, netzneutral, netzbelastend. Im Endeffekt funktionieren die Großen ja aber wie eine kleine Batterie, nur in einer anderen Dimension. Ne? Was ist denn da momentan die politische Lage, sagen wir so. Also ich habe einen Speicher, stell den hin und jetzt möchte ich, wenn ich sage, möchte ich ja damit Geld verdienen wahrscheinlich, oder?
Also es ist ähnlich wie im Kleinen, aber es hat doch noch einen großen Unterschied. Also im Kleinen ist es fast immer so, fast ausschließlich, ich habe eine PV-Anlage und ich habe die Batterie. Das gehört zusammen, beides von einem Besitzer. Im Größeren sind das immer zwei getrennte Organeinheiten. Einer hat eine PV-Anlage, einer hat ein Windrad und der dritte hat die Batterie. Das sind also unterschiedlichste Interessen. Die arbeiten nicht miteinander, sondern jeder arbeitet alleine am Markt. Und jeder optimiert sich alleine. Und eine Batterie, die jetzt marktlich, also nicht schädlich kann man nicht unbedingt sagen, sondern erstmal marktlich, nicht schädlich ist es nur dann, wenn das Netz voll ist und dann die Batterie auch einspeisen möchte. Aber erstmal will sie ja positiv gesprochen, marktlich agieren. Und das heißt also, sie nimmt Strom, wenn er billig ist, aus dem Netz, und wenn er etwas teurer ist, schiebt dann wieder zurück die Speicher. Mhm. Das ist der marktliche Speicher. Und der kann auch funktionieren in Regionen, wo halt nicht so viel Erneuerbare sind oder wo viel Strom verbraucht wird. In vielen Regionen ist das schon nicht mehr der Fall. Und dann gibt es halt die netzneutralen oder netzdienlichen, da kann man sich auch streiten, aber im Wesentlichen würde ich auch zusammenfassen, wenn das Netz also zu viel erneuerbaren Strom hat, dann nimmt der Speicher diese auch auf, diesen Strom. Und wenn das Netz dann wieder frei ist, dann kann dieser Speicher auch wieder zurückschieben. Das ist dann halt netzdienlich. Davon gibt es verdammt wenig zurzeit.
Aber wenn ich es richtig verstehe, ist ja gerade so, wenn ich viel Sonnenstrom habe, ist der Strom ja günstig. Das heißt, da wollen ja alle eigentlich speichern, oder? Alle wollen speichern und sagen, zack. Und wenn der Strom teuer ist, dann sage ich halt, wenn ich ein großer Batteriebesitzer bin, sage ich, hey, cool, jetzt kann ich den Strom teurer verkaufen, das ist mein Geschäftsmodell.
Ja.
Aber das passt ja nicht immer zur Netzsituation.
Also von der Theorie erstmal grundsätzlich ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, so wie Sie es gerade beschrieben haben, passt das schon. Aber in der Realität verdient ja die Batterie des unabhängigen Batteriebetreibers jedes Mal mit Aufladen und wieder Entladen Geld. Also ich nehme mal ein konkretes Beispiel, ist auch wirklich nicht erfunden, sondern die sind halt wirklich jeden Tag zu sehen. Um 11 Uhr, die Sonne scheint, ist der Strom bei 3 Euro Megawattstunde an den Strombörsen und um 12 Uhr 4 Euro. Dann wird die Batterie um 11 Uhr laden und um 12 Uhr entladen, weil um 13 Uhr kostet er 2 Euro und um 14 Uhr kostet er 5 Euro. Das macht er also die ganze Zeit, eine Stunde laden, entladen, laden, entladen. Das Gesamtniveau zwischen 2 und 5 Euro ist natürlich immer extrem billig. Sie verdient natürlich trotzdem nochmal abends 16 Uhr laden mit 3 Euro und abends für 70 Euro wieder verkaufen um 18 Uhr. Das verdient sie auch, aber sie wird doch trotzdem davor die Zyklen verdienen. Und deswegen sind die marktlichen, wie gesagt, in Engpassregionen dann nicht automatisch auch netzdienlich oder netzneutral, sondern sie versuchen sich halt mehrfach zu optimieren. Der Batterieinvestor, warum soll der zwischen 11 und 12 Uhr den Euro nicht verdienen wollen? Wird er tun wollen, vom originären Interesse. Deswegen versuchen wir darauf hinzuwirken, immer zu sagen, okay, das ist aber keine gute Idee, dass er sich wirklich bis in den letzten Euro optimiert, sondern wenn man es zu Ende denkt, haben wir viel Sonne zu viel mittags und wenn Wind weht, auch viel Wind zu viel. Und dann müssen wir die Speicher in Ergänzung fahren und nicht isoliert. Und was machten Sie? Wer auch immer, ich weiß gar nicht, ob Sie eine Batterie haben, aber ein Häuslebesitzer.
Im Auto.
Ja, genau. Aber ein Häuslebesitzer macht das immanent, weil er ja beides hat. Eine PV-Anlage und eine Batterie und vielleicht ein E-Auto. Und deswegen optimiert er halt auch schon dann das Gesamtsystem. Und das machen wir her mit den drei PV-, Wind- und Speicherbesitzern. Die machen das halt nicht automatisch. Die machen es am Preissignal jeder alleine und dann kann es trotzdem schädlich sein.
Aber wenn ich jetzt die große PV-Anlage habe, also die großen, die man kennt, so Solarparks, und die Sonne scheint, dann möchte ich ja einspeisen, weil für dieses Einspeisen bekomme ich Geld. Das ist ja mein Geschäftsmodell.
Das ist unsere EEG-Förderung. Ne? Genau. Also grundsätzlich ist es wieder was anderes. Also ich kriege ja kein Geld vom Markt. Das ist ja dann relativ gering. Ja. Aber ich werde ja gefördert, bin 20 Jahre gefördert und kriege das Geld. Und dann, wenn es einer braucht oder nicht, ist dem
erst wenn jetzt egal. Aber wenn jetzt aber das Netz voll ist, das Netz, der Netzbetreiber, wie ihr, die Energienetz, sagt, hey, pass auf, voll, wir können nichts mehr gebrauchen, dann bekomme ich eine Entschädigung normalerweise.
Ich bekomme trotzdem mein Geld, obwohl der Strom abgeregelt wird.
Genau. Ja. Wie passt jetzt da die Batterie dann ins Bild noch? Müsste dann der PV-Anlagenbesitzer nicht dem Batteriebetreiber den Strom irgendwie geben?
Also das ist halt das Problem am jetzigen Marktmodell. Ne?
Okay.
Das läuft halt erst über den Markt. Und wenn die Netze das abregeln, dann ist dem PV-Anlagenbetreiber das herzlich egal. Der kriegt sein Geld und dem ist das völlig wurscht.
Klar,
technisch ist es dann natürlich logisch, müssen wir versuchen, eine Batterie hinzukriegen ins Netz, die dann halt das aufnimmt, um es später wieder nutzbar zu machen. Ne? Da sind wir gerade natürlich dabei, das zu prüfen, zu gucken, ob das auch wirklich netzlich funktioniert. Die Kollegen der Bayernwerk haben es jetzt auch einmal dargestellt, haben einen netzdienlichen Speicher ausgeschrieben, wurde von Dritten für das Netz gebaut. Das entwickelt sich gerade, sage ich mal so, dass wir das jetzt auch sehen. Man darf ja nicht vergessen, dass wir mittags zu viel Sonnenstrom haben.
Eben.
Das ist ja noch nicht ganz so lange her. Ne? Also das ist ja jetzt auch seit anderthalb, zwei Jahren so. Das ist ja auch eine sehr
Ist eine gute, aber eine ganz rasante Entwicklung der letzten zwei Jahre.
Durch den Ukraine-Krieg ist halt unglaublich viel gebaut worden. Und das ist halt jetzt neu. Und jetzt muss man gucken, wie baut man das Marktmodell dazu, dass die Speicher dann halt auch dahin gebaut werden, sagen wir ja immer, wo dann halt auch zu viel Strom ist. Und nicht dahin gebaut werden, wo nicht zu viel Strom wäre. Das wäre auch wieder unschön.
Aber das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, auch zur Aufklärung zu sagen, wir haben eine Batterie ist erstmal eine Batterie. Und eine Batterie ist erstmal wurscht, ist sie marktlich oder ist sie netzdienlich. Das ist eine Batterie, die funktioniert chemisch. So. Und jetzt sagt der Batteriebetreiber, ich will damit Geld verdienen, alles wunderbar. Und der Netzbetreiber sagt, hey, ich verstehe, dass du Geld verdienen willst, aber das passt gerade nicht, wie ich das Netz in meine Netzlast hinein. Das heißt, für Netzbetreiber wäre eigentlich eine andere Fahrweise zu der Zeitpunkt wahrscheinlich besser dann.
Fahrweise und Räumlichkeit. Mhm. Ich nehme mal das Beispiel. Wir saßen in der vergangenen Woche auch mit der bayerischen Staatsregierung zusammen und haben noch mal das Beispiel skizziert. Also uns hilft es ja nichts, wenn wir nördlich von Nürnberg 100 Kilometer PV haben, 100 Kilometer entfernt eine 100 Megawatt PV-Anlage haben. 100 Kilometer südlich von Nürnberg haben wir 100 Megawatt Windpark. 100 Kilometer östlich habe ich dann Batterie mit 100 MW. Okay. Und westlich habe ich dann meinen großen Netzanschluss zum Übertragungsnetzbetreiben mit 100 MW. Das hilft uns insofern nicht, als dass wir dann vier dicke 110 kV-Leitungen bauen. Also deswegen plädieren wir auch dafür, dass wir sagen, Mensch, bitte doch irgendwie in räumlicher Nähe versucht, es doch irgendwie auf einen Netzverknüpfungspunkt zusammenzulegen, damit wir nicht 400 MW Leitungen bauen müssen, weil die Anlagen dort stehen, wo irgendeiner gerade vielleicht einen günstigen Ackerland bekommen hat.
Genau, also im Endeffekt günstiger fürs Gesamtsystem wäre es, wenn man nicht noch extra Leitungen bauen müsste, nur weil es nicht oder nur weil es falsch koordiniert ist, wenn man das mal so sagt.
Und das sieht aber im Moment halt weder der Netzanschluss noch das Gesetz sieht das irgendwo vor. Wie gesagt, der PV und der Speicherbetreiber kennen sich nicht. Und dann ist das erstmal wurscht und dann baut er halt PV-Anlage nördlich von Nürnberg und den Speicher südlich. Und dann hilft es für den Verteilnetz. Betreiber nicht. Das ist immer auf jeder Spannungsebene gleich. Und das wollen wir und werden wir diskutieren mit der Regierung. Haben wir das jetzt gerade getan von Bayern und auch mit der Berliner Regierung wird da gerade viel diskutiert. Auch dort wird es ja erkannt, dass das schwierig ist.
Genau, ich wollte sagen, die Erkenntnis ist ja eigentlich da. Ja, man muss nur wissen, wie man es praktisch umwälzen kann in Gesetzgebung, Regulierung, dass halt alle, die da mitspielen, sozusagen ein positives Signal aufnehmen können und dass nicht einer als Verlierer dasteht. Das ist immer.
Und wir sehen es ja ganz extrem auch. Ne? Also ich sagte ja gerade Sonnenstunden und Windstunden. Im Norden stehen ganz viele Windräder und im Süden steht ganz viel Sonne. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so klug, im Süden noch mehr Sonne zu bauen, im Norden noch mehr Windräder. Sondern dann muss das wirklich getauscht werden. Und das zeigt halt auch, das gehört halt räumlich gedacht mittlerweile, ja.
Aber es ist dennoch so, auch wenn Batterie in aller Munde ist aktuell, es ist wahrscheinlich nur wieder mal ein Puzzle zum Gelingen der Energiewende, wie so vieles ja ein Puzzle ist, ne? Weil wir
ja, Batterien sind halt, ich sag's mal, Kurzfristspeicher. Also man baut sich keine elektrische Batterie, um dann halt im Sommer die Sonne aufzunehmen und im Winter als Heizleistung wieder reinzunehmen. Dafür nimmt man dann eher die Umwandlung in Wasserstoff, Einspeicherung halt in Kavernen und dann wieder rausnehmen, Wasserstoff, dann grünen, wieder zurück verwandeln in Strom und Wärme. Oder man nimmt halt meinetwegen mittelfristige Batterien, zum Beispiel wie Seen und Pumpspeicherbecken Hamburg, bauen wir ja gerade den Netzanschluss für die Kollegen, die das dort wieder reaktivieren. Das sind dann halt auch noch Speichermedien, die wir sicher brauchen. Und natürlich auch wieder so eine Schwarmfrage, die auch elektronisch oder digital irgendwann kommen wird, ist die Frage, wie kriegen wir halt ganz viele Autobatterien vielleicht auch noch ins System. Mhm, das ist sicher auch möglich. Ich glaube, die Autobatterie sollte man nicht überschätzen, denn wir brauchen so viele Speicherkapazitäten. So viel Auto fahren wir gar nicht, denn das bedingt ja immer, dass die Batterie auch irgendwo leer wird. Oder also das ist schon immens, aber sicher ist es auch ein Baustein, dass man sagen kann, ja, es gehört alles zusammen, die großen Batterien irgendwo auf der Fläche, die Batterien in den Häusern vor allen Dingen oder Industriebetrieben, Auto, Speicher, Wasserbasis oder wahrscheinlich am Ende auch als Batterie, auch Wasserstoff.
Aber wenn man zusammenfasst, auch hier gibt es eigentlich technisch viele, viele Lösungen im Ansatz. Es hapert noch momentan an der Regulierung, weil einfach viel mehr Marktteilnehmer da sind, oder? Viel mehr die
nicht nur Regulierung, sondern es hapert ja auch an wieder günstigen Rohstoffpreisen.
Okay.
Ja. Ist auch eine Realität. Also wir sind ja bei Gas immer noch
viel zu günstig, wenn man will.
Ja, also gemessen am Gesamtsystem, was wir in 20, 30, 50 Jahren haben, ist es zu günstig. Das ist immer noch meine Auffassung. Auch wenn es immer noch jetzt 50% teurer ist als vor dem Krieg, Man darf aber auch nicht vergessen, vor diesem Krieg in der Ukraine war es 10 Jahre extrem günstig. Also von vor 20 Jahren war Gas ähnlich teuer wie heute. Das war auch bei 25, 27 Euro. Heute liegen wir bei 32, 33 Euro. Also Gas ist immer noch sehr günstig. Und dann ist natürlich mal schwieriger, was Neues aufzubauen, während das Alte schon bei abgeschriebener Infrastruktur weiter nutzbar ist. Also die Rohre sind alt, das funktioniert alles noch. Dann, das ist schwierig, das Parallele zu tun. Aber es ist definitiv der richtige Weg, es jetzt aufzubauen.
Aber es passt ja alles in diesen großen Kontext Transformation, dass es einfach wichtig ist zu sagen, nicht nur neu gegen alt zu tauschen, sondern dass man sagt, man muss halt Systeme vielleicht parallel fahren, solange es die alten Systeme noch gibt und die neuen aufgebaut werden. Betrifft ja viele Sachen. Das war heute das Thema Speicher, Batteriespeicher. Ich denke, wenn man über andere Speichermöglichkeiten denkt, da werden wir auch irgendwann noch sprechen, Wasserstoff und Co., was da noch alles geben wird. Aber erstmal vielen Dank, Herr Render, für das Thema Speicher heute und einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Sehr gerne, Dankeschön. Ja, bis bald.
Das war Vorsicht Spannung, Energie erklärt. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.